Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Es war die Nacht der Doppelpacks. Die Ex-Borussen prägen das WM-Geschehen. Er hat Mainz, den BVB und den FC Liverpool auf ein neues Niveau gehoben. Macht es der Bundeskloppo jetzt nochmal mit der Nationalmannschaft? Und für viele Borussen ist es in dieser Zeit fast schon so etwas wie das Unwort der Tage. Transferstau. Darüber werden wir jetzt reden im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. BVB-Podcast, der Experten-Talk der Ruhrnachrichten. So, dann begrüße ich ganz herzlich Jürgen Kors und Hallo. Dirk Krampe.
Hallo.
Noch ein bisschen verschlafen wahrscheinlich, weil wir haben ja auch eine WM-Nacht hinter uns, die es aus Sicht von Borussia Dortmund schon so ein bisschen in sich hatte. Ich kann mir vorstellen, so gerade die BVB-Fans werden mit einer gewissen Wehmut geguckt haben, was da passiert ist bei der WM. Der Haaland mit dem Doppelpack, der Bellingham mit dem Doppelpack.
Ja, also die Müdigkeit bestimmt das Ende der WM-Nacht oder den Beginn der Nacht vielmehr. Ich bin irgendwann eingeschlafen tatsächlich gestern bei Norwegen gegen Brasilien, wollte es mir eigentlich noch bis zum Ende angucken, ich habe es nicht geschafft. Und dann hat der Morgen was Gutes, wenn man sich dann die Highlights anguckt, am besten vorher nicht spoilern, wenn es irgendwie geht und dann nochmal zumindest die Zusammenfassung genießen. Und ich glaube, dieser Haaland aus Norwegen ist ein ganz guter Stürmer, glaube ich.
Ja, den also, muss man also bekommen.
Ich glaube, der ist gut. Den sollte man sich mal genauer angucken, vielleicht mal auf den Radar nehmen.
Ja, kaum zu verhindern beim Kopfball zum 1:0, ein unfassbar trockener Abschluss zum 2:0. Und Dirk, ich sag's nochmal, so als BVB-Fan denkst du schon, boah, der war mal bei uns. Bellingham kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Norwegen schaltet Brasilien aus und in allen Teams, die im Moment im Viertelfinale schon stehen, ehemalige Dortmunder.
Ich glaube, das hatten wir das Thema, ne? Dass tatsächlich so 4-5 Jahre, wenn man da mal zurückschaut, was da für eine gute Mannschaft auf dem Platz gestanden hat und wer da alle gespielt hat, wer da alles gespielt hat. Und ja, da kommt so ein bisschen Wehmut auf, dass solche Leute dann mal das schwarz-gelbe Trikot getragen haben. Aber dass sie jetzt natürlich dann so glänzen, zeigt ja eben auch, warum sie nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen. Weil sie eben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben und dann irgendwann nicht mehr finanzierbar waren. Ja, ist so ein bisschen Wehmut dabei. Also Haaland, ich werde es nie vergessen, das war ja sein allererstes Spiel in Augsburg. War ja gleich mal so ein Wahnsinnsdingen, was Borussia Dortmund, glaube ich, normalerweise verloren hätte ohne ihn. Am Ende, glaube ich, 5-3. Ne?
Mit, drei und ja, Dreierpack nach
Einwechslung. Und ein Assist, glaube ich, noch. Ja. Also ja, das sind halt Ausnahmespieler. Das ist aber so das gewesen, was Borussia Dortmund früher auch schon ausgezeichnet hat, ob das Dembélé war oder eben Haaland war oder auch Jude Bellingham war, Jadon Sancho, wie sie alle heißen, die hat man früh gesehen, dieses Talent dann auch und hat sie nach Dortmund gelotst. Wir hatten eine Zeit lang richtig Spaß mit ihnen und jetzt spielen sie halt woanders. So ist der Lauf.
Ja, Thema Dembélé, auch er steht ja im Viertelfinale. Jürgen, und da gab es eine Szene, ich habe mich kaputt gelacht, weil es war so schräg, aber irgendwie dann auch wirklich lustig und vielleicht auch bezeichnend. Die Franzosen bekommen den Elfmeter gegen ein durch und durch unsportliches Paraguay. Das kann man ja sagen. Und man weiß ganz genau, was diese Südamerikaner machen. Nämlich, sie wollen diesen Elfmeterpunkt komplett zerstören. Am liebsten eine metertiefe Kuhle dahin machen. Und Dembélé, den wir in Dortmund ja am Ende auch anders erlebt haben, stellt sich auf diesen Elfmeterpunkt und verteidigt ihn. War in dem Moment, das muss man glaube ich sagen, wirklich der Inbegriff eines Mannschaftsspielers.
Ja. Ja, erstaunlich, oder? Er war ja auch in Dortmunder Zeiten schon eher so ein Luftikus und ich glaube in Barcelona hat er das Leben in vollen Zügen genossen und sportlich gar nicht so das aus sich herausgeholt, was eigentlich in ihm steckt. In Paris ist er gereift, glaube ich. Ich will ihn jetzt nicht als großartige Persönlichkeit hervorheben, aber er hat zweimal die Champions League gewonnen mit PSG, nachdem die ganzen Großkopferten weg waren und ist da ja eine Führungsfigur geworden, hat den Ballon d'Or gewonnen und auch aus Ousmane Dembélé wird irgendwann mal ein vernünftiger Mensch. Das hätten viele in den vergangenen Jahren nicht unterschrieben. Aber ja, das eine Jahr, was es ja nur war in Dortmund, hat viele hier immer noch so geprägt und so verzückt quasi. Es war wirklich nur eine Stippvisite. Und trotzdem ist er immer noch ein Ex-Borusse, dem viele hinterher trauern, ganz bestimmt.
Ja, also manche Duftnote hat er ja auch in Dortmund hinterlassen, Stichwort.
Hinterlassen ist gut, ja.
Spiel in München.
Ach so,
also, also dass man sich auch positiv an ihn erinnert. Ja. Aber diese eine Szene, die war wirklich schon bezeichnend. Die Paraguayer haben links und rechts und zwischen seinen Beinen versucht, den Elfmeterpunkt zu beschädigen. Und er hat ihn halt verteidigt, ja nicht für sich selbst, sondern für Mbappé, der dann angetreten ist.
Überhaupt finde ich so ein prägender Moment dieser WM, dass so eine Mannschaft wie Frankreich, die dann ja gespickt ist, auch mit sehr viel fußballerischem Talent und dass sie sich von dieser ruppigen Art und Weise haben nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich glaube, die waren exakt darauf vorbereitet, was da kommen würde und haben das ja fast weggelächelt. Ne? Jeden Tritt und jede Unsportlichkeit immer einfach gegrinst, weggelegt, ja. Und am Ende hat der Sieger natürlich sowieso dann immer recht, aber das war natürlich dann, hat ihnen dann auch jeder gegönnt, weil einfach jeder auch gesehen hat, dass da auch von der Schiedsrichterleistung natürlich einiges nicht in Ordnung war, weil das hätte man natürlich viel, viel konsequenter unterbinden müssen.
Ja, Mbappé hat ja gesagt, wenn wir in die Scheiße greifen müssen, dann greifen wir in die Scheiße. Sie haben immer gelacht, egal was die Paraguayer versucht haben. Trotzdem muss man da auch noch mal kurz fragen, gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass das unfairste Team der WM, und das ist ja praktisch ihre Philosophie, sie machen ja kaum Hehl daraus, auf die vielleicht beste Offensive der Fußballgeschichte trifft und die FIFA nominiert einen Unparteiischen aus Usbekistan? Irgendwas stimmt doch nicht mehr.
Ja, das haben wir bei allen WM-Turnieren immer wieder mal, dass dann wirklich hochkarätige Mannschaften, die unter top-professionellen Bedingungen arbeiten und auch top-professionelle Schiedsrichter gewohnt sind, dann plötzlich auf Unparteiische treffen, die, keine Ahnung, das Zufallssystem der FIFA da irgendwie hingespült hat. Dann kommen sie mal aus Usbekistan oder aus Panama oder die Videoassistentin aus Nicaragua oder sonst woher. Und du fragst dich, wie kommt es zu solchen Entscheidungen? Ist natürlich ein bisschen wild und hanebüchen auch. Ich meine, das Turnier kostet zig Milliarden, um jeden Grashalm wird sich monatelang bemüht und dann kommt da irgendwie ein Schiedsrichter, der dieses Niveau nun wirklich nicht in sich trägt und pfeift so ein Achtelfinale. Sorry FIFA, das geht nicht.
Und nur, um es nochmal zahlenmäßig auf den Punkt zu bringen, Zlatan Ibrahimovic spricht von 4 roten Karten, die er gesehen hat gegen Paraguay. Ich meine, 2 hätten es tatsächlich sein müssen, Minimum. Und Paraguay sieht nicht eine einzige gelbe Karte. Ja. Also da entstehen im Moment Ungleichgewichte, die sind schon dramatisch.
Ja, das ist ja das, was Jürgen auch gerade sagte. Es ist schon erstaunlich, wenn man wirklich auf jedes Detail achtet. Wobei, wir haben ja auch, glaube ich, ein Finalstadion mit einem Rasen, der auf Beton liegt und von daher überhaupt kein Wasser richtig aufnehmen kann und sehr stumpf ist. Also bei aller Akribie, die man da an allem Geld einsetzt, natürlich auch, passieren immer wieder noch Dinge, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Und diese Chancengleichheit finde ich eigentlich ja ein ganz guter Ansatz, dass man eben aus allen Nationen und allen Kontinenten auch dann eben Unparteiische zu diesem Turnier entsendet, weil für die ist es natürlich auch was Besonderes. Aber du musst natürlich einen gewissen Qualitätsanspruch eigentlich sollte man erfüllen und da stellt sich dann manchmal schon die Frage, wo pfeifen die, was pfeifen die und warum pfeifen sie jetzt da, da sollten sie vielleicht besser nicht pfeifen. Ja, schlechte Schiedsrichterleistungen gibt es auch in den Ligen, wo Schiedsrichter sehr, sehr gut ausgebildet werden und wo sie Profi sind. Das haben wir immer mal wieder, aber wir haben es halt bei diesen WM-Turnieren sehr, sehr regelmäßig, dass einige das Niveau eben nicht erfüllen.
Ne? Dirk, und was es natürlich sonst nicht gibt und erst seit Makelie bei dieser WM, dass einfach glatt gegen die Regel gepfiffen wird und gesagt wird, wir machen das jetzt, weil wir im Moment das für richtig halten, also vor jedem ordentlichen Gericht würdest du sofort so weggewunken mit dem, was da passiert ist. Da muss man ja fast befürchten, Jürgen, dass die FIFA irgendwann auf die Idee kommt, wenn ein Spieler gesperrt ist und der dürfte beim nächsten Spiel nicht dabei sein, aber wir wollen ihn gern auf dem Rasen sehen, dann heben wir die Sperre einfach auf. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber...
Könnte man ja mal drüber nachdenken, dann bräuchte man da mal... Ja, da müsste man ein bisschen Druck aufbauen vielleicht. Müsste der Präsident mal anrufen, vom Gastgeberland vielleicht, ja, oder der Außenminister, und sich dann überlegen, ach, wenn wir dem Infantino sagen, ja, aber unsere Chancen sind größer, wenn der spielt, der ist jetzt zwar gesperrt, aber es war ja kein böses Foul.
Ja.
Ist doch super.
Das ist sehr weit hergeholt.
Sehr weit hergeholt, meinst du?
Ja, sowas wird nicht passieren.
Okay, jetzt
wird nicht passieren, sagt Dirk, ich weiß nicht.
Jetzt gehen wir raus aus dem Scherzmodus und stellen uns die wirklich sehr traurige Frage, ob das jetzt eine ganz neue Dimension ist, in der der Fußball dann endgültig seinen seine Glaubwürdigkeit, die ist ja immer noch da während dieser 90 Minuten, auch wenn es weniger wird, verlierst du jetzt endgültig deine Glaubwürdigkeit, wenn der dicke Kumpel vom FIFA-Präsidenten, der zugleich amerikanischer Präsident ist, zusammen mit dem Außenminister dafür sorgt, dass der Top-Torschütze der USA, der gesperrt sein müsste nach allen Regeln des Fußballs, trotzdem spielen darf. Die Belgier sind entsetzt. Ich glaube nicht nur die Belgier. Wir alle spüren, was hier gerade passiert. Ist das jetzt so etwas wie ein Dammbruch? Ist das der Verlust der letzten Unschuld? Und wie müssen jetzt alle Nationen dieser Welt sich darauf einstellen, wenn sie einfach sagen können, ja, wenn es so ist, dann bitte entsperrt unsere Spieler jetzt auch. Und Ballack 2002 im Finale hätten wir ja sehr gerne gesehen.
Ja.
Dass da, was hatten wir, war das Angie damals, ne? Dass die Bundeskanzlerin gesagt hätte.
War noch Schröder,
oder? War noch Schröder, ne? Ja, genau. Dass Schröder gesagt hätte, also Ballack ist so wichtig für uns, der darf nicht gesperrt bleiben. Das ist ja absurd, oder?
Vielleicht könnte man das auch mit einer Spende ans, weiß ich nicht, an Fonds von der FIFA irgendwie verbinden.
Ja.
Da sagt man so, komm mit Deutschland hier, da, ihr macht ja gute Arbeit da, Kinder von der Straße zum Fußballspielen, schicken euch einen kleinen Koffer und dann ist der Ballack wieder entsperrt.
Ja.
Kann man das so machen?
Ja, jetzt funktioniert's.
Ja, gut. Also es ist ein Skandal, müssen wir nicht jetzt mal Tacheles reden. Also es gibt ja nun mal ein paar Grundregeln und wenn die jetzt auch nicht mehr gelten, dann ist das Ganze natürlich irgendwann eine Kirmesveranstaltung. Dem Bohai und der Euphorie rund um dieses Spiel und dieses Turnier, gerade in den USA, wird es nicht schaden. Die werden sich erfreuen, kommen wahrscheinlich noch eine Runde weiter, dann schießt der Balogun auch noch ein Tor. Und dann sagen alle, in den USA haben wir doch super gemacht, alles richtig gewesen.
Dirk, womit rechnest du? Also Belgien ist entsetzt, völlig zu Recht natürlich. Wie breit wird die Solidarität der anderen Nationen ausfallen, die natürlich sich nie anlegen wollen mit den Mächtigen, mit der FIFA, mit dem Präsidenten, der mächtigste Mann der Welt ist? Glaubst du trotzdem, dass jetzt ein Tabubruch erfolgt ist, der dazu führt, dass die schweigende Masse, auch der Fußballfunktionäre, sich
erhebt? Ich habe jetzt gerade noch mal eben gelesen, also auch der DFB hat sich schon geäußert und auch ganz klar Position bezogen. Das ist ja dann auch schon mal was wert. Der Aufschrei wird heute, glaube ich, groß sein. Das kam ja gestern Abend sehr spät und auch zu Recht natürlich. Die Frage ist, ob es am Ende nicht ein Sturm im Wasserglas wieder sein wird. Das muss man schon fast befürchten. Es ist halt so, die Grenze des Nichtmachbaren oder des Machbaren wird halt auch von der FIFA seit Jahren ja schon immer weiter verschoben und es wird immer mehr geschaut, okay, dann machen wir mal diesen Testballon. Ah, der Aufschrei hält sich in Grenzen. Dann gehen wir nächstes Mal noch wieder einen Schritt weiter. Dann vergeben wir mal die WM, obwohl der Turnus eigentlich gar nicht das zuließe, vergeben wir dann doch mal wieder an diesen Staat, weil wir einfach dann vorher ein bisschen tricksen mit den Ausrichterländern und so weiter. Wir haben ja dann die nächste WM, die ist ja dann sehr, sehr kurios, damit wir dann 34 eine WM wieder in Saudi-Arabien haben können. Also all diese Geschichten, ja, die sorgen natürlich dafür, dass eigentlich sich irgendwann der Fußballfan mal abwenden müsste von diesem ganzen Zirkus und auch irgendwann sagen müssen, da, dann gehe ich doch lieber zurück in die Kreisliga, so wie Niklas Süle. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Weil da ist noch der Fußball echt. Ja, aber also was die FIFA schon da, was das für Blüten treibt, das ist schon Wahnsinn. Und bin sehr gespannt, wie groß der Aufschrei sein wird. Ich glaube schon, dass es eine gefestigte Reaktion auch von vielen Seiten geben wird. Ob sie dann am Ende was ändert, wage ich mal fast schon wieder zu bezweifeln.
Ja, wir haben es ja auch erlebt, dass eigentlich eine heilige Kuh, Fußball besteht aus zwei Hälften und einer Halbzeit, mal eben kurz geschlachtet wurde, stillschweigend. Und die amerikanischen Kommentatoren sprechen halt offen inzwischen auch von vier Vierteln. Also da darf man wirklich gespannt sein. Frankreich hat sich auch schon gemeldet, hat gesagt, Momentchen mal, unser Olise war nur fair, hat gar nichts gemacht, ist provoziert worden von Galassa, so heißt da, glaube ich, nachweislich hat eine gelbe Karte bekommen. Dann wollen wir jetzt natürlich als allererstes, dass diese gelbe Karte auch gecancelt wird. Das dürfte ja dann tatsächlich ab jetzt der Dauerzustand sein.
Ja, du schaffst einen Präzedenzfall und das wird einen Rattenschwanz dann nach sich ziehen. Dann kommen die Fernsehbilder ins Spiel, die dann eben auch klar, sagen wir mal, dokumentieren können, dass so eine gelbe Karte gegen Olise vielleicht nicht korrekt war. Und schon hast du den Anspruch von da hast du den Anspruch von da und in jedem Spiel passiert irgendwas, wo du nachher eine Anspruchsmöglichkeit vielleicht siehst und das führt zu gar nichts, das führt nur zu Chaos und bin mal gespannt, welche Blüten das dann am Ende treiben wird.
Ich bin auch gespannt, was davon noch in der Bundesliga überbleibt, ne? Denn also DFL hat sich ja schon positioniert, Hydration Break, die Trinkpause brauchen wir nicht etc., ne? Aber wer weiß, steht da Tropfen, hüllt den Stein, wenn das da gut funktioniert, wenn das vielleicht noch eine Einnahmequelle erschließt etc. Bislang sind wir relativ konservativ in Deutschland, Mal gucken, wann hier die nächsten roten Karten und Platzverweise dann mit einer Bewährungsstrafe noch anschließend sanktioniert werden und nicht mit einer Sperre.
Wir haben allerdings auch, das muss man sagen, in Deutschland eine doch sehr lebhafte Fanszene, die dann tatsächlich immer noch als Korrektiv funktioniert. Also diese negativen Auswüchse, ich glaube, bis sie in Deutschland ankommen, da sind noch viele Kurven davor, um das zu verhindern. Aber letztendlich, um es dann auch abzuschließen, Balogun wird jetzt wahrscheinlich schon doch ein Spielername sein, der in die Fußballgeschichte eingeht, weil er sorgt für etwas, was noch nie da gewesen ist und ja, lässt uns alle auch ein bisschen ratlos zurück. Wie geht's mit diesem Fußball weiter?
Ja, also das Turnier, was jetzt aus deutscher Sicht sowieso viel an Reiz verloren hat durch das Ausscheiden der Nationalmannschaft, läuft jetzt da so vor sich hin und plätschert so vor sich hin und es wird ja vorher, nachher, mittendrin immer irgendwelche kleinen Skandälchen geben. Ich finde, dies ist ein satter, ein dicker, weil es jemanden Grundfesten rührt. Aber was nützt es, wenn wir uns ja aufregen? Wir können es thematisieren, das tun wir auch zu Recht, aber ich habe jetzt wenig Kreativität, wie dann einen Aufstand von irgendwelchen etablierten Fußballnationen, wo auch immer der herkäme, dann irgendwie die weit entrückte FIFA zu irgendeinem Umdenken bewegen könnte.
Ein Schlenker muss ich dann doch noch kurz machen. Wir sprechen noch mal ganz schnell über das WM aus der deutschen Mannschaft. Nicht, weil wir es nicht akzeptieren, im Gegenteil. Vielleicht ist es besser so. Dadurch hat der deutsche Fußball Jürgen Klopp bekommen, werden wir ja gleich drüber sprechen. Aber was ich trotzdem noch mal sagen muss, also für mich war ja das Tor, was Tah erzielt, so unfassbar regulär, dass man es kaum beschreiben kann. Wer sich anschaut, das hat Jürgen Klopp ja auch gesagt, wie Arsenal Meister geworden ist, muss ja einfach sagen, das war ja noch nicht mal nichts, was Anton gemacht hat. Ja. Es war zu 100% regulär und dann wird es plötzlich per Videoassistent zu 100% irregulär erklärt, sonst hätte er ja nicht eingreifen dürfen, der VAR. Und dann kommt Pierluigi Collina, den ich als Schiedsrichter geschätzt habe, der für mich als Schiedsrichterfunktionär vorsichtig formuliert unsäglich ist und erklärt einfach mal so, dass er den Schiedsrichtern vorher gesagt hat, ab jetzt schützen wir die Torwarte wieder. Einfach so hat er denen gesagt, nicht der Fußballwelt. Und plötzlich spielen wir bei einer WM einen völlig anderen Fußball, wo alles das, was gegolten hat bei Ecken, auch Dortmund war da ja sehr erfinderisch mit Metscher, der sich vor den Torwart gestellt hat, indem er ja über die Torlinie geschlichen ist. Und diese Dinge, er spielt einfach einen völlig anderen Fußball und erzählt es nicht nach dem Motto, ich bin hier der Gott, der das alles entscheiden kann. Und dann werden mal eben die Spiele de facto ja manipuliert, weil Regeln aufgestellt wurden, von denen keiner was weiß.
Mhm. Ja, also Dortmund hat es sich ja auch zu Tugend gemacht im Winter, ne? Und da diverse Varianten einstudiert, dass ein Gegenspieler geblockt wird, dass Laufwege so abgestimmt werden. Das war und ist auch so, ist auch in Ordnung, dass das dann der Torwart auch einbezieht, ist neu, hat Dortmund gut gemacht. Muss man sich auch nicht für schämen, ist völlig in Ordnung, ist halt an der Grenze, aber akzeptiert und legal. Ja. Und dann kann man es auch ausnutzen. 15, 16, 17 Tore nach Ecken, glaube ich, waren es dann insgesamt in der Saison und nach Standardsituationen. Ja, dankeschön. Ausnutzen, mitnehmen, machen. Na klar, würde ich als Trainer auch nicht anders handeln. Aber es muss halt klar sein und es muss unverhandelbar sein. Entweder darf der Torwart genauso angegangen oder gesperrt und geblockt werden wie jeder andere Spieler. Oder es gibt eben einen Schutzraum oder es gibt die Variante, wir erinnern uns direkt, ne, wann darf Gregor Kobel angegangen werden, wenn er schon im Sprung ist, dann darf man ihn halt nicht mehr berühren, weil er sonst aus 3,50 Meter Höhe irgendwie auf die Nase fällt, dann hat er auch einen Schutz verdient, aber solange er eben sich da normal bewegt, wie in dem Fall, wo ja eher der Torhüter in Anton reinrennt als andersrum, es ist natürlich...
Also blocken bedeutet ja, ja am Ende, wenn das verboten ist, darfst du da ja gar nicht mehr stehen, weil der Torwart muss ja nur in dich reinrennen und schon gibt es zwingend nach Collina den Freistoß und das Tor zählt nicht. Ist ja absurd.
Ja, korrekt.
Vielleicht hat der Schiedsrichterchef ja sich ein gutes Beispiel an seinem obersten Chef genommen, weil der hält ja sich ja auch nicht an Regeln. Ja. Also ja, dann dehnen wir das mal einfach so, wie es uns gerade in den Kopf kommt.
Könnte allerdings auch, und da sind wir dann auch tatsächlich wieder beim BVB, bedeuten, dass man, wenn das jetzt Schule macht und diese Regel dann wirklich auch präzisiert wird und umgesetzt wird, dass einer der Trümpfe von Borussia Dortmund in der letzten Saison und natürlich allem voran von Arsenal in der nächsten Spielzeit nicht mehr greift, weil plötzlich wieder alles anders ist.
Definitiv, ja. Also Niko Kovac hat ja oft und gerne betont, dass man die zweitbeste Offensive zumindest der Bundesliga stellt. Ich glaube, am Ende war es dann die drittbeste. Aber die Torausbeute war nicht so goldig und rosig, wie es sich dann erstmal anhörte. Und wenn man dann eben noch mehr als ein Dutzend Treffer nach Standardsituation rausrechnet, dann war es offensiv nicht so spektakulär und gefährlich. Und auf diese Tore würde der BVB sehr ungern verzichten, denke ich mal.
Gut, dann werden wir die WM natürlich weiter mitverfolgen. Riasson und Kobel sind noch im Geschäft und ich erlebe es dann halt doch oft, wenn gespielt wird, dann entfaltet der Fußball doch noch immer wieder mal seine Faszination, auch wenn die Rahmenbedingungen es einem nicht leicht machen. So, wir haben einen neuen Bundestrainer. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen zu 100% bestätigt wurde, aber es ist, glaube ich, fraglos. Es wird Jürgen Klopp. Wir haben den Bundeskloppo. Inwiefern ist das eine Entscheidung für den DFB, die alternativlos war, weil nicht Jürgen Klopp zu nehmen würde ja bedeuten, er schwebt immer über dir.
Ja, er schwebt ja jetzt auch schon und nicht nur im Hintergrund, sondern sehr präsent auf den TV-Bildschirmen.
Am Anfang übrigens noch,
nicht. Hat er noch nicht die Aufstellung gemacht?
Noch nicht.
Ja. Also,
Vielleicht hat er sie ihm doch ja geschickt per SMS.
Oder ja, so. Machen wir uns doch nichts vor. Also es wird da natürlich auch im Laufe des Frühjahrs, als Nagelsmann sich doch so ein bisschen vergaloppiert hat und keiner wusste, wie läuft das denn im Sommer in den USA und was kommt dabei rum. Da wird ja der ein oder andere DFB-Funktionär und BVB-Funktionär, der Jürgen Klopp sehr gut kennt, schon mal zumindest angestupst haben. Du, Jürgen. Ich
nenne jetzt keine Namen jetzt.
Ne? Ich nenne Herrn Watzke nicht persönlich, aber kann sich jeder denken. Der wird es vielleicht immer nachgefragt haben, du, wenn das jetzt im Sommer mit dem Nagelsmann richtig schief geht, ne? Bevor du mit irgendwem anderen sprichst oder irgendwas anderes machst, wir halten mal hier das so fest, dass wir dann mal sprechen und in die Verhandlung gehen. Es wird mit dem Ausscheiden weder Jürgen Klopp noch den Deutschen Fußballbund überrascht haben, dass man da miteinander ins Gespräch kommen möchte und über eine Anstellung reden wird.
Gibt es denn eine Begründung dafür, dass mit Nagelsmann 2025 verlängert wird und dass gesagt wird, wir können uns aber von dir trennen, wenn du die Gruppenphase nicht überstehst, wo man ja auch hätte sagen können, wenn du das Achtelfinale nicht erreichst. Wenn man das nur gesagt hätte, ne, bei dieser ganz besonderen WM mit 16. Finale, dann wäre es ja auch deutlich billiger geworden.
Ja, wahrscheinlich ja. Ich habe den Anstoß damals auch nicht so recht verstanden. Nach der EM24 war so ein Hauch von Euphorie da, ne? Und nach dem unglücklichen Aus gegen Spanien hat Nagelsmann ja gleich gesagt, jetzt wollen wir Weltmeister werden. Und wahrscheinlich haben ihm einige in der Verbandsspitze geglaubt, dass das möglich wäre und haben gesagt, okay, bevor uns den irgendjemand anders wegschnappt, halten wir unseren Julsi hier bei uns. Zwei Jahre später ist es Geschichte. Na klar, es hängt an Kleinigkeiten. Das hat Kloppo jetzt, glaube ich, auch nochmal gesagt, ne? Gegen Paraguay hätte es auch anders laufen können. Plötzlich stehst du im Achtelfinale gegen Frankreich, bist der Außenseiter. Vielleicht tut diese Rolle dann auch mal ganz gut. Sind dann Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten, die dann jetzt zum Ausscheiden geführt haben, dürfen wir nicht überdecken, dass dieser Verband große Probleme hat und große Schwierigkeiten hat, dass Fußball Deutschland nicht mehr diese gewaltige Nation ist mit Top-Talenten und Weltklasse-Spielern im Überfluss. Und dementsprechend ist der Trainerwechsel ein Punkt, der, glaube ich, unumgänglich war, eine Veränderung, aber es braucht noch ein paar mehr, damit dann nicht erst in zwei Jahren, sondern vielmehr vielleicht in 4, 6, 8 Jahren Deutschland auch wieder ein ernsthafter Konkurrent ist und nicht, wenn die besten 16 der Welt gegeneinander spielen, dann schon im Flieger nach Hause sitzt.
Ja, jetzt also Kloppo, er hat Mainz 05 zu dem gemacht, was der Verein heute ist, auch den BVB, auch den FC Liverpool zurückgeholt. Er hat mit einem sehr scharfen Gespür sich seine Mannschaften zusammengestellt, Dirk. Das wird er ja jetzt künftig nicht machen können. Er wird mit den Spielern leben müssen, die Fußball Deutschland ihm anbietet. Aber er ist ja auch jemand, und da sehe ich auch einen großen Unterschied zu Julian Nagelsmann, der seine Spieler stark macht und stärker macht, während Julian Nagelsmann, ich sag mal, nur causa undaf, ja alles getan hat, um sie auch noch schlecht zu reden, bis hinein ins letzte Spiel. Kommt jetzt halt Jürgen Klopp, der, glaube ich, eins bewiesen hat, dass unter ihm tatsächlich fast jeder Spieler besser wird oder besser werden kann. Die BVB-Zeit hat da, glaube ich, alles überstrahlt.
Ja, das ist, glaube ich, auch so deine erste dringliche Aufgabe, dass er eben seine Menschenfängerqualitäten, glaube ich, einbringen muss. Diese ganzen strukturellen Probleme, von denen Jürgen gesprochen hat, die wird auch Jürgen Klopp nicht auf einen Schlag lösen können. Das wird dann auch Jahre vielleicht dauern und wird vielleicht auch in zwei Jahren dazu führen, dass wir noch nicht zu den Top-Nationen bei der Europameisterschaft zählen werden. Aber natürlich hat er gerade in Dortmund in seiner Anfangszeit ja eben gezeigt, was man auch mit, ich nenne das jetzt mal Spielermaterial, ohne das despektierlich sagen zu wollen, sind auch Menschen, aber mit Spielermaterial eben hinbekommt, was vielleicht noch nicht zu einer absoluten Spitze gehört. Wie ist denn Borussia Dortmund damals Meister geworden? Das war ja eine Mannschaft, ich will nicht sagen von No-Names, aber geprägt von einem relativ schmalen Budget noch Und trotzdem haben sie eben zwei Jahre in Folge auch es geschafft, den Bayern da mehr als Paroli zu bieten.
Den ersten Spieler hat er sogar eher weggeschickt mit Frei, Petric, ja. Kovac.
Ja, weil er erkannt hat, dass das natürlich aber auch welche sind, die, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, starke Egos hatten. Ja. Und er wollte halt eine Truppe haben, in der auch alles nach seiner Pfeife tanzt. Und die Spieler, die er dann hatte, haben das gemacht. Sie sind ihm sehr willig gefolgt, weil sie auch gesehen haben, dass es eben Erfolg hat. Und er ist natürlich trotzdem auch ein guter Trainer. Das kommt ja noch dazu. Aber wie gesagt, die strukturellen Geschichten, die werden schon ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, die erste Amtshandlung von ihm muss sein, erstens wieder die Spieler stark machen, zweitens die Lust auf die Nationalmannschaft eben so klar wecken, dass sie eben auch gerne dahin fahren, obwohl sie müde Beine haben. Und dann natürlich wieder die Nation hinter diese Mannschaft zu bekommen. Das geht relativ schnell, das haben wir bei der Europameisterschaft gesehen, wie bereit die Fans dann auch sind, dieser Nation eben oder dieser Mannschaft wieder zu folgen. Aber das ist ja wieder verloren gegangen jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren. Und das wird sein Auftrag erstmal sein. Und natürlich ist er vom Charisma auch ein anderer Typ als Julian Nagelsmann. Ich finde interessant, dass die Diskussion jetzt schon war. Er hat selber, glaube ich, gesagt, herausragender Vereinstrainer, aber vielleicht hat ihm diese Verbandsarbeit nicht so ganz gepasst. Das könnte man natürlich dann auch mal sehen, wie Jürgen Klopp das hinbekommt. Ne? Denn auch er ist ein herausragender Vereinstrainer gewesen. Jeden Tag auf dem Platz stehen. Das war ja auch das, was ihn stark gemacht hat. Mal gucken, wie es dann funktioniert, wenn er wirklich seine Mannschaft auch nur alle paar Monate sieht und auch mit relativ wenigen Trainingseinheiten eben dann Impulse setzen muss. Aber ich glaube, es ist der naheliegende Schritt und der logische Schritt. Und alleine, dass der Verband diese Gespräche so offensiv kommen, das habe ich noch gar nicht erlebt.
Ja,
ne? Also das zeigt ja schon, dass man sich eindeutig festgelegt hat. Und noch ein Satz vielleicht eben zu dem, was Jürgen sagte, von wegen, dass man sich im März vielleicht schon darauf vorbereitet hat. Es sollte eigentlich zur Arbeitsweise auch eines jeden Vereins gehören, dass man sich auf Eventualitäten vorbereitet. Also sprich, was macht Borussia Dortmund denn, wenn es einen Fehlstart gibt mit 5 nicht gewonnenen Spielen zur Saisonstart? Dann hat man automatisch eine Diskussion am Hals, ist Niko Kovac noch der Richtige? Also ich glaube, das ist ein Prozess, der in allen Vereinen eigentlich regelmäßig laufen wird. Und wenn der Verband es so gemacht hat und die Nähe zu dem Herren, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, ist ja nun auch bekannt, die Freundschaft ist ja nun seit Jahren existent und ja, das lag dann auf der Hand, aber er ist, glaube ich, auch tatsächlich in dieser Situation deutlich besser als dann Pep Guardiola, der vielleicht auch mal auf dem Markt ist, zufälligerweise. Du hast schon, glaube ich, jetzt einen deutschen Trainer, der ein Standing in der Bevölkerung hat, auch, glaube ich, ein großes Standing im Spielerkreis. Und das ist, glaube ich, eine alternativlose Geschichte.
Ja. Plus, er hat die Erfahrung halt, ne, dass er viele, viele Jahre länger im Amt ist als Julian Nagelsmann, auch wenn er in seiner kurzen Lebensspanne schon viel gesehen und mitgemacht hat. Klopp hat die Auslandserfahrung. Ich glaube, die ist auch wesentlich nochmal, um als Trainer voranzukommen. Und ja, in Liverpool dann auch eher diese Managerrolle ausgefüllt, wie sie in England üblich ist. Sprich, er ist nicht mehr derjenige, der den Ball von links nach rechts rollt, damit die Spieler dann ihre Dribblings machen können, sondern eher so ein Supervisor, ne, der das große Ganze überwacht, der seine Assistenten da hat, die tun und machen und der sich um Transfergeschäft und eine ganze Konzeption mehr kümmern muss, als um das Tagesgeschäft auf dem Rasen. Ich glaube, das wird ihm schon geholfen haben, sich auch als Trainerpersönlichkeit weiterzuentwickeln und den Blick aufs Große und Ganze zu haben. Er war ja auch unter anderem in dieser Kommission, die jetzt diese U21-Talents-Nachwuchsliga quasi ins Leben gerufen hat, damit die jungen Spieler wieder mehr an den Ball kommen, mehr Wettbewerb auf hohem Niveau haben etc. Beim RB-Konzern ist er, wie gesagt, bei den einen geachtet, bei den anderen weniger, denn es hat schon eine ordentliche Hire-and-Fire-Mentalität da Auswuchs genommen an vielen Standorten. Zuletzt ja auch in Leipzig wieder mit erst Marco Rose weg und dann Ole Werner weg. Aber in der breiten Bevölkerung ist, glaube ich, Jürgen Klopp mit der größte Trainername, den wir haben in Deutschland. Und dann soll er es doch auch mit der Nationalmannschaft versuchen. Die Unterstützung in der breiten Masse hat er, glaube ich. Und nach diesem Scheitern, wie ich sage, also fast egal, was er macht, Hauptsache er macht was, damit er dann die Leute ein bisschen aufweckt und zeigt, okay, wir versuchen es jetzt nochmal anders.
Ja, also Jörg G. will zum Beispiel auch von uns wissen, wie seht ihr es? Klopp funktioniert als Vereinstrainer, als Nationaltrainer auch. Ich würde nochmal gerne auf die Spieler besser machen zurückkommen. Also wenn man sich das angeschaut hat, diese Meistermannschaft Borussia Dortmund 2011 war ja fast so ein kleines Kunstwerk, weil man wirklich sagen kann, da haben ein Sahin, Kagawa, Schmelzer, Großkreuz, Piszczek, Barrios, Kuba, Bender, vielleicht habe ich noch den einen oder anderen vergessen, die haben alle ohne Wenn und Aber in diesen 2 Jahren, als Jürgen Klopp kam und sie dann noch kurz besser gemacht hat, die beste Zeit ihrer Karriere erlebt. Und ist das dann vielleicht auch so eine Hoffnung, die man haben muss als deutscher Fußballfan, dass das sich jetzt auf die Nationalmannschaft überträgt und dass man künftig einen anderen Florian Wirtz, einen anderen Musiala erleben wird, weil das sind nun mal die Trümpfe, die dich dann wirklich so viel besser machen können, dass du wieder in die europäische Spitze reinkommst.
Ja, die Voraussetzungen sind ein bisschen anders, ne, weil er da natürlich sehr, sehr viel mehr fertige Spieler haben wird und im Training haben wird, die dann schon auch eine gewisse Qualität nachgewiesen haben, die schon Superstars zum Teil sind. Und was er hinbekommen muss, ist, dass die in den Momenten, wo sie dann in der Nationalmannschaft sind und wo sie das Trikot tragen, dass sie da auch in der Lage sind, ihre besten Leistungen abzurufen. Und das war ja das große Manko. Jetzt beim WM-Turnier, was hat denn diese großen Nationen, die jetzt alle noch im Turnier sind, ausgezeichnet? Alle Superstars liefern ab.
Liefern.
Auch. Unsere Superstars waren aus verschiedensten Gründen eben nicht in Form. Und das ist, glaube ich, so ein Auftrag, der dann eben, ja, das wird auch schwierig sein. Ne? Also ich glaube, du kannst nicht einfach sagen, wir kopieren jetzt mal dieses Modell von Borussia Dortmund 2010. Das hat er ja auch im Nachgang nochmal wieder weiter versucht. Das hat dann selbst in Dortmund nicht mehr funktioniert. Als wir dann 2014, 2015 auch eine ziemliche Katastrophensaison ja auch hatten. Und das wäre zu einfach, das wird nicht so hinhauen. Aber er muss gucken, dass er ja über Begeisterung, über eben auch richtiges Einsetzen, also wo hat denn Florian Wirtz seine besten Situationen gehabt in Liverpool, wenn er auf der 10 gespielt hat. Jetzt spielt er hier permanent auf dem Flügel, damit er auf der 10 dann eben auch vielleicht noch irgendwie Musiala seinen Platz findet. Also die beiden können sicherlich ja auch zusammen funktionieren, das haben sie auch schon gezeigt, aber du musst gucken, wie baue ich die Mannschaft so auf, dass die einzelnen Spieler an ihr Leistungsmaximum kommen. Und das hat Nagelsmann jetzt am Ende, da ist noch ein bisschen das Händchen verloren gegangen, hat er nicht hinbekommen. Und das wird Klopp natürlich hoffentlich besser hinkriegen.
Kloppos große Stärke ist halt die Nähe zu der Mannschaft und zu den Spielern. Darf man zumindest sicher sein, dass er seinen Job als Bundestrainer anders interpretieren wird, als Julian Nagelsmann es gemacht hat, dem ja vorgeworfen wird. Und ich glaube auch mit einer gewissen Berechtigung, viel im Homeoffice gemacht zu haben, wenig gereist zu sein, wenig vor Ort gewesen zu sein. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass Jürgen Klopp viele Kilometer mehr fliegen wird, weil er einfach sagt, ich muss bei den Spielern sein und ich muss den Spielern auch zeigen, dass ich sie nicht nur im Hinterkopf habe, sondern sogar auf
der Das strahlt ja auch was aus. Die kriegen mit, dass du da bist. Exakt. Und ne, dann fühlen sie sich halt gewertschätzt und respektiert und kriegen nicht nur einen Anruf, ich habe gerade am Laptop gesehen, du hast da aber dann so gedribbelt, dribbel mal lieber anders oder so. Ne? Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn die wissen, dass der Trainer, der Bundestrainer eben auch im Stadion ist.
Und ein Gespräch mit Jürgen Klopp hat vielleicht bei dem einen oder anderen auch mehr Nachhall, als es das bei Julian Nagelsmann gehabt hätte. Nicht nur aufgrund der Lautstärke und der Präsenz des Menschen.
Ja, Mike92 würde gerne wissen, es gibt also den Neuanfang mit Klopp, aber was ist jetzt mit dem DFB-Vorstand, der die Entscheidung der Vergangenheit getroffen hat, mitbeschlossen und getragen hat.
Ja, die haben ja trotzdem immer alles richtig gemacht, wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen ab und zu.
Also du meinst, unterm Strich als Funktionär darfst du dir eine deutlich höhere Fehlerquote erlauben als Bundestrainer.
Das ist natürlich leichter, wenn man auf der anderen Seite vom Tisch sitzt und sich nicht rechtfertigen muss, sondern die Erklärungen einfordern kann. Ich glaube, DFB und / auch DFL haben in den vergangenen Jahren, oder jetzt Bundesliga, Entschuldigung, heißt jetzt offiziell Bundesliga, haben in den letzten Jahren schon vieles dafür getan, diesen maroden DFB ein bisschen aus der Krise rauszuführen, aus dem Loch rauszuholen, finanziell einigermaßen saniert, die Atmosphäre harmonisiert und zumindest Reformen eingeleitet in der Spielausbildung, in der Nachwuchsausbildung. Und dass das jetzt bei den Männern beim Flaggschiff A-Nationalmannschaft zum wiederholten Male schiefgegangen ist, liegt dann vielleicht auch nicht an ein oder zwei Vorständen oder Präsidien, sondern wir haben seit dem EM-Turnier 2016, da war es immer noch das Halbfinale, ne? Mit einer unglücklichen Gelb-Roten, glaube ich, für Schweini. So, hätte nicht mal Schluss sein müssen, aber seit 2016 kein zufriedenstellendes Turnier mehr gesehen. Und da waren gute Trainer dabei, wie Jogi Löw, Hansi Flick oder Julian Nagelsmann. Da waren unterschiedliche Konstellationen in der Verbandsspitze da. Vielleicht liegt es dann gar nicht mehr so sehr an den einzelnen Menschen, die dann da Verantwortung übernehmen, sondern daran, dass die Spieler in der Breite nicht mehr so gut sind, wie sie es sein müssten.
2010, als die deutsche Mannschaft wirklich noch richtig stark war und England ausgeschaltet hat, gab es einen schönen Kommentar in einer englischen Zeitung. Da haben sie geschrieben, wir meinen immer noch, wir sind Teil der großen Fußballwelt und müssten immer dabei sein, aber de facto müssen wir mit einer Dose Bier und einer Tüte Chips auf dem Sofa sitzen, zusammen mit Turkmenistan und den anderen zugucken. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Zustandsbeschreibung auch des deutschen Fußballs aktuell. Aber jetzt kommt Jürgen Klopp und ich glaube wirklich, dass wenn einer, dann er dafür sorgen kann, dass wir sowas wie Aufbruchstimmung und eine positive Grundstimmung rund um die Nationalmannschaft wieder haben wirst.
Daran siehst du aber auch schon, wie lange das her ist, wie lange es dann manchmal eben dauern kann, bis man diesen Zustand auch ändert. Ne? Ja. Also ja, die Engländer sind natürlich jetzt mit ihrer Mannschaft an einem anderen Punkt als vor 16 Jahren. Und wer weiß, wie es dann im deutschen Fußball in 16 Jahren aussehen wird, hoffentlich wieder besser. Aber ich glaube schon, man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, dass es auch ein Prozess ist, der dauern kann. Wir haben Talente, aber ja, vielleicht, wenn du mal siehst, Meča Pavlović, das ist natürlich ein Duo, was noch über bestimmt 7, 8 Jahre so spielen kann und auch noch besser werden wird. Aber das war natürlich an einer zentralen Stelle ein Duo, was gerade mal zusammen 20 Länderspieler hatte. Und das ist so der Punkt. Wir haben Talente, dann kommt ein Eichhorn und wie sie alle heißen. Und Lennart Kahl-Verletzung hat natürlich auch so ein bisschen die ganze Dynamik getrübt und den Spielwitz getrübt. Aber das hast du ja immer. Und du musst gucken, dass du diese Talente eben über Erfahrungswerte dahin bekommst, dass sie dann eben auch in solchen Drucksituationen ihre beste Leistung abrufen können. Und insgesamt haben wir den Weg ja eingeschlagen. Jürgen hat es gesagt, wir haben die Jugend reformiert, wir haben die U21-Liga jetzt gegründet, damit wir einfach auch ein bisschen mehr Wettbewerb haben im jungen Alter. Aber bis das Früchte trägt, wird es halt eben dauern.
Ja, guck doch mal, was los ist bei großen Fußballnationen. Ne? Italien, weg vom Fenster. Brasilien hat so einen großen Namen und so wenig Leistung bei den letzten WM-Turnieren. Eigentlich seit Jahrzehnten nichts mehr gerissen.
Im halben Jahrhundert zwei relativ glückliche Weltmeisterschaften. Ne?
Ja, also die würde ich auch nehmen, die glücklichen. Aber genau, der Name und der Donnerhall, der damit verbunden ist, liegt halt ewig weit zurück. Ja? Franzosen waren bis Mitte der 90er eigentlich weg vom Fenster. Ich glaube, 94 waren sie gar nicht qualifiziert und hatten dann Grundlegendes geändert, auch in der Ausbildung, und waren ab 98 dann mit die führende Nation und haben das auch verstetigt. Natürlich mit einem großen Reservoir an Top-Talenten, die sie weiter geschliffen und ausgebildet haben. Und wenn Deutschland es gut machen will, dann muss man sich vielleicht daran erinnern, was vor 25, 26 Jahren passiert ist. Nach so einer Rumpel-Europameisterschaft sind dann da Nägel mit Köpfen gemacht worden und 14 Jahre später waren die Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Bundesliga so gut, dass sie dann Weltmeister werden konnten. Und ich glaube, es braucht da eben mehr als nur eine Veränderung des Cheftrainers, sondern viel mehr das Augenmerk darauf, was haben wir falsch gemacht in den vergangenen Jahren, was hilft uns, damit wir trotz des großen Anspruchs, den wir alle vor uns hertragen, nicht dann immer wieder als kleine Mäuschen von den Turnieren zurückkommen.
Und das ungeschönte Analyse, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ne? Dass wir uns auch das alles ein bisschen zu schön geredet haben. Das ist auch so eine Mentalität, die sich so ein bisschen Einzug gehalten hat. Alles war dann gleich super und toll und wir haben Pech gehabt. Ja, natürlich hat man gegen Spanien Pech gehabt und einen Handelfmeter nicht bekommen und so weiter. Aber trotzdem war das Turnier insgesamt nicht so gut, wie es geredet wurde. Ne? Und das ist einfach auch so. Und guck dir diese Leute an, die diese Kritik üben, so wie so ein Mats Hummels. Der hat es ja auch schwer intern. Dann wird er gleich wieder als Besserwisser abgekanzelt. Natürlich hat er sein Standing und ist sehr von sich überzeugt. Aber eigentlich mit seiner Analyse hat er ja oft auch recht gehabt. Ja? Und wir müssen dahin kommen, dass solche Leute dann eben auch gehört werden.
Ja, das, was ihr beschreibt, hat natürlich eine Menge zu tun mit Selbstzufriedenheit. Und ich glaube, das war zweimal schon der große Auslöser, also 1990, Franz Beckenbauer, wir werden auf Jahre unbesiegbar sein. Dann gab es den Absturz, du hast ihn gerade nochmal beschrieben, mit den Europameisterschaften 2000 und 2004. Dann hat man sich besonnen, hat hart gearbeitet, hat tollen Fußball gespielt. 2010 ist 2014 Weltmeister geworden und dann habe ich so den Eindruck, kam die große Selbstzufriedenheit zurück. Wir sind doch Weltmeister, wir haben alles richtig gemacht. Dann ist nicht mehr gearbeitet worden. Jetzt ist Fußball-Deutschland am Boden und jetzt kann es dann. Und damit beenden wir das Thema jetzt tatsächlich auch mit dem positiven Ausblick. Nur noch bergauf gehen.
Jawohl.
Und wir kommen jetzt, ne, so alle nochmal hier zusammenhalten.
Habemus Kloppo.
Und jetzt kommen wir, hatte ich einen ganz anderen Ablauf geplant, aber durch diese Nacht bei der WM hat so viel auch BVB-spezifisch bei dieser WM sich ereignet, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt kommen wir zum Thema Transferstau bei Borussia Dortmund. Und ich wollte eigentlich heute diesen Podcast eröffnen, ganz untypischerweise nur mit Zuschauerfragen. Die hole ich jetzt mal kurz nach. Passi OB fragt sich, warum tut sich nichts in Sachen Transfers? Mike 92 will wissen, Transferstau, müssen wir uns ernsthafte Sorgen machen? FM 18 fragt, warum passiert nichts. Und das waren jetzt nur drei Stimmen von vielen, vielen, die uns erreicht haben. Überhaupt keine Frage. Es ist das alles dominierende Thema im Moment in der Fangemeinde von Borussia Dortmund. Wieso hören wir nichts auf dem Transfermarkt? Gadou mal ausgenommen, liegt ein bisschen länger zurück.
Ja. Dirk, wieso hören wir nichts?
Ich bin seit einer Woche im Dienst und habe gar nichts gehört. Das hat es auch, glaube ich, noch nicht gegeben. Doch, Duran Will ist endgültig transferiert worden jetzt. Also zumindest auf der Seite.
Ja, neu zugehen,
ja, vielleicht braucht man da erstmal ein bisschen Geld. Also ja, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben eben auf der Hinfahrt ja schon so ein bisschen auch drüber gesprochen. Und du bist in gewissen Entscheidungen natürlich davon abhängig, was passiert noch mit dem Kader, der aktuell gerade da ist. Also holst du jetzt noch einen Stürmer, weil du glaubst, dass Guirassy vielleicht geht, dann geht er am Ende aber nicht. Das ist so ein bisschen manchmal ein bisschen tricky. Aber das habe ich dir eben auch im Auto schon erzählt. Wenn du natürlich weißt, dass auf strategischen Positionen der Bedarf seit langem ausgemacht ist, wie zum Beispiel auf einer 6 oder eben auf einer 10, wo du weißt, du hast dich im Frühjahr dazu entschieden, den Vertrag mit Julian Brandt nicht zu verlängern. Das heißt, du weißt seit 3 Monaten, dass du dort eine Lücke haben wirst, was Scorer angeht, was aber auch Kreativität angeht, was Ideen für das Offensivspiel angeht. Wenn du eh der Meinung bist, und das ist ja auch unabhängig von Brandt, von der Brandtentscheidung, dass du zum Beispiel auf dieser 10 mehr brauchst, mehr Esprit brauchst, dass du dein Spiel ja auch attraktiver gestalten willst, dann sollte eigentlich ein Plan für diese Position in der Schublade liegen und dann sollte man eigentlich auch in der Lage sein, diesen Plan vielleicht irgendwie anzugehen und umzusetzen. Aber irgendwo hakt's.
Wenn der BVB so langsam Fußball spielt, wie diese Kaderentwicklung in diesem Sommer vorangeht, dann wird's schwierig.
Ja, ist es so oder muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, ob wir es einfach nur nicht mitkriegen und die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund haben Strategiepläne, auch Namenslisten, die sie mit viel Behutsamkeit abarbeiten, weil du hast ja beschrieben, es muss erst verkauft werden, bevor gekauft werden kann. Die Berater verhandeln auch mit anderen Vereinen. Was habt ihr für einen Eindruck, wie sich das im Moment bei Borussia Dortmund abspielt? Weil alle berichten ja übereinstimmend, dass man so wenig gehört hat. Hat es in der Form noch nie gegeben.
Ja, genau. Habe ich letztens auch mit einem der Verantwortlichen selbst drüber gesprochen. Gesagt, ich kann jetzt gar nicht ja groß meckern, denn das habe ich die letzten 10 Jahre ja immer wieder euch vorgeworfen. Was für ein Palaver hier, ne? Und man sieht ja jetzt, der ist weg, plötzlich wird es ruhiger. Sie haben sich darauf verständigt. Wir geben hier keine Wasserstandsmeldungen mehr ab. Wir wollen dieses ganze Bohai rund um die Transfers möglichst minimieren. Wir wollen unsere Arbeit machen, ganz in Ruhe. Das taugt zur Persönlichkeit von Ole Burg wahrscheinlich auch eher als vielleicht bei seinem Vorgänger. Lars Ricken ist es eh ganz lieb, wenn dann weniger spekuliert wird. Carsten Kramer hat da bestimmt keine Schwierigkeiten mit, wenn es ein bisschen weniger Drama gibt rund um Borussia Dortmund. Und gleichzeitig, und das ist dann spannend, sagt mir der ein oder andere Berater oder Kaderplaner aus der Bundesliga, die dann uns fragen, was ist denn eigentlich in Dortmund los? Also nix, wieso? Ja, ich kann auch nichts, ich krieg gar nichts mit. So, aber wenn
sind,
ihr.
Sind das denn auch Berater von Spielern, wo wir jetzt sagen würden, können wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden, das wäre doch eigentlich einer für Borussia Dortmund.
Da sind Leute dabei, die namhafte Kollegen in ihrem Portfolio haben quasi und sagen, ich verstehe es nicht, dass man gar nichts mitbekommt. Ich habe gesagt, ja, es ist für uns auch neu. Ein bisschen schwierig damit umzugehen, aber dieses Stillschweigeabkommen intern hält. Es hält verdammt gut. Ich verstehe die Fans, dass sie ein bisschen beunruhigt sind, aber es gibt natürlich Listen. Es gab auch schon Hoffnungen, Transfers zu verwirklichen, die sich dann vielleicht zerschlagen haben. Aber dadurch, dass jetzt nicht die breite Masse mitbekommen hat, Dortmund war an dem und dem dran, kann jetzt auch keiner den Stab über die brechen und sagen, warum hat das denn nicht geklappt? Also die Behutsamkeit und die Vorsicht, mit der da aktuell gehandelt wird, ist neu, gewöhnungsbedürftig. Ich wage aber noch kein Urteil darüber, denn ich traue den Handelnden schon zu, dass sie diverse Shortlists da haben und vielleicht auch erstmal schauen müssen, welche Möglichkeiten, welches Budget haben wir zur Verfügung. Ja, die Positionen sind klar eigentlich, aber was passiert denn, wenn Karim Adeyemi jetzt sein Vertragsangebot nicht annimmt, wonach es aussieht und dementsprechend den Club verlassen soll oder muss?
Dann, wie konkret ist das?
Ich gehe davon aus, dass es jetzt nach Monaten oder vielen Monaten, wo man wenig miteinander gesprochen hat und einem Angebot, das auf dem Tisch liegt, bei dem der BVB ganz offensichtlich nicht bereit ist, es zu erhöhen und es deutlich entfernt ist von dem, was der Spieler sich vorstellt, dass es da keine Einigung geben wird. Und das heißt dann auch im Klartext, dass Adeyemi dann gehen muss oder einen Verein bringen soll, der ihn dann aufnimmt.
Ja, oder er sagt, ich spiele mein letztes Jahr und dem BVB passiert das, was ihr ja auch zuletzt mal thematisiert habt. Viele Spieler in den letzten Jahren, die ablösefrei gegangen sind, das wäre im Fall von Adeyemi, von dem man sich ja eine stabile zweistellige Millionensumme verspricht, schon hart an der Grenze zum GAU.
Das sollte auf keinen Fall passieren, genau. Deswegen hätte man ja auch gerne irgendwann den Vertrag mit ihm verlängert, um zumindest den Daumen drauf zu haben. Siehe Schlotterbeck, siehe Metscher. Das will er nicht. Ich glaube, es waren jetzt vier Tore insgesamt in der Rückrunde und relativ wenig Spielzeit. Auf dieser Basis von Leistungen oder Nichtleistungen dann ein Jahressalär von mehr als 10 Millionen Euro zu fordern, passt nicht zum BVB, passt nicht ins Gefüge, passt nicht zu dem, was der Spieler angeboten hat. Und dann verstehe ich auch den Standpunkt des BVB, der sagt, nö, so gut war das nicht, sind wir nicht bereit. Wenn der Spieler das woanders bekommen kann, dann soll er den Verein bringen, der dann obendrein noch 45 Millionen plus minus vielleicht auszugeben bereit ist. Und den gibt es aktuell nicht, weil natürlich auch die Clubs, die so viel Geld haben oder flüssig machen könnten, bei der WM noch schauen, was da so passiert etc. Und das alles sorgt natürlich für diesen Stau oder für das Stocken des Transferfensters.
Aber am Schalthebel sitzt Adeyemi dann natürlich schon, ne, weil er auch weiß, Borussia Dortmund kann es eigentlich sich nicht erlauben, mich noch ein Jahr zu beschäftigen und dann bin ich weg für null.
Ich glaube, er will weg. Er will auch weg. Er will was Neues machen. Das ist mein Gefühl zumindest so, dass das einfach, ansonsten hätte er, glaube ich, auch schon sich zumindest auf den Verein mal zubewegen sollen, weil das gehört auch dazu. Also beide Seiten sollten dann irgendwann auch mal kompromissfähig sein. Ja, vielleicht haben wir noch einen anderen Aspekt oder ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Vielleicht muss man einfach auch akzeptieren, dass Spielerseite oder die Spielerseite insgesamt in diesem Sommer, wo eine WM dasteht, wo nach der WM sehr viele Steine ins Rollen kommen werden und sich vielleicht noch Möglichkeiten ergeben. Vielleicht gibt es einfach dann auch Spieler, die sagen, ich höre mir das an und ich finde es interessant. Ich will es auch nicht ausschließen, aber ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen. Und das ist dann natürlich so ein bisschen die Krux, dass vielleicht Borussia Dortmund im Werben sowieso nicht alleine ist um viele Spieler, aber eben auch vielleicht nicht ganz oben auf der Liste, auf der Wunschliste dieser Spieler steht und dass man deshalb einfach nicht zu einem Abschluss kommt. Viele Anbahnungsgespräche, das haben wir rausgehört, hat es natürlich gegeben. Ich habe irgendwo gelesen, ist Ole Burg im Urlaub? Nein, ist er nicht. Wir haben ihn letzte Woche zumindest noch gesehen. Also der hat auch gesagt, dass er natürlich jeden Tag arbeitet und das glaube ich auch. Aber es geht nicht so richtig vorwärts. Und wenn du dann eben auch siehst, Bayern München hat jetzt mittlerweile auch schnell zwei Transfers abgewickelt. Bayer Leverkusen, haben wir eben auch drüber gesprochen, hat auch schon 3-4 Transfers getätigt. Die scheinen also ihre Ziele nicht nur im Blick gehabt zu haben, sondern haben das eben auch über die Bühne gebracht, was eben dem BVB noch nicht gelungen ist. Und da fragt man sich natürlich als Außenstehender logischerweise auch, wir fragen uns schon, okay, wann geht es mal vorwärts und sichtbar vorwärts?
Ein kleiner Einspruch, also 3 Transfers sind ja schon fix, muss man ja auch sagen. Ne? Kauprates kommt vielleicht dann irgendwann im August, Lehrmann ist schon da, kann schon mittrainieren und der Gadou ist auch schon fix, der hat ja immerhin auch an die 20 Millionen Euro gekostet. Sprich, 3 neue sind schon da oder sind im Anflug, aber sind das warten natürlich auf den einen, der mal ein bisschen Fantasie weckt und ein bisschen Bock macht. Ja.
Ich erinnere mich, dass bei Mainz 05 es mal der Fall gewesen ist, dass kurz nach Saisonstart plötzlich ein Riesentransfer getätigt wurde, Abgang, und dann kamen 5 Spieler neu und es gab Stimmen, die gesagt haben, das ist ja mal eine erbärmliche Saisonplanung, wenn man während der Saison, und Christian Heidel hat gesagt, nee, das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten alles eingetütet, wir mussten darauf warten, alle Spieler, die wir geholt haben, sind billiger geworden und waren Wunschspieler. Also das ist ja auch etwas, was man zumindest im Hinterkopf haben kann. Mainz 05 ist natürlich eine andere Kategorie als Borussia Dortmund, aber dass man auch im Hintergrund haben kann, dass man sagt, wenn wir den Eindruck haben, dass die Gespräche bei Gerassi, bei Adeyemi vielversprechend laufen und wir haben 3-4 in der Hinterhand, ja, dann kann es vielleicht auch ganz schnell gehen, aber eben relativ spät.
Ich finde es schon vergleichbar, weil nur auf einem anderen finanziellen Niveau. Ne? Aber das ist genau so. Ja. Und das könnte natürlich auch ähnlich dann passieren. Wenn sich dann der eine Stein in Bewegung setzt und rollt, dann hat man eben Verhandlungsmasse, um auch andere Sachen vielleicht dann eben über die Ziellinie zu bringen. Also ein bisschen Geduld für die Trainer ist es halt total blöd. Ne? Also wenn wir überlegen, wir haben am Sonntag, da sieht der Niko Kovac seine Mannschaft wieder. Abgesehen davon, dass die ganzen WM-Fahrer natürlich noch nicht da sind, hat er erstmal nur einen Rumpfkader und die drei Neuen, die du angesprochen hast, würde ich jetzt aber auch erstmal ganz vorsichtig sagen, wahrscheinlich nur Gadou, der Erste, der dann sofort auch eine tragende Rolle
ganz schnell, ganz wichtig
einnehmen, weil auch die Schlotterbeck-Verletzung jetzt noch dazugekommen ist. Aber die anderen beiden, da muss man ja auch erstmal schauen, das sind halt Talente. Ne? Das sollten wir den Fehler ja auch nicht machen, dass wir den Talenten gleich so einen Rucksack aufsetzen. Die müssen dann super gut funktionieren. Die kommen vom anderen Kontinent. Das ist ja nochmal wieder eine andere Geschichte, als wenn du aus England kommst. Andere Sprache, andere Lebensweise, anderes Klima und ein Riesenverein.
Andere Kulisse.
Anderen Druck natürlich. Und also denen sollte man schon ein bisschen Zeit geben. Von daher ist auf der Zugangsseite viel angestoßen, würde ich mal sagen. Aber es fehlt halt so der Transfer, der zündet, wo man sagt, boah, geil, ja, super, da freue ich mich jetzt drauf.
Und genau diese Planung finde ich deswegen schwierig, ne? Weil es suboptimal ist. Jetzt hat in der nächsten Woche der Trainer seine Mannschaft wieder da oder zumindest den Teil der Mannschaft. Die WM-Fahrer sind alle noch nicht dabei. Dann ist da ein Haufen von jungen U19 oder U23 Spielern, die dann da in den Kader aufrücken. Und du hast dann 2, 3 oder 4 Spieler, die eigentlich vielleicht noch gehen wollen oder gehen sollen. Das ist eine ganz krude Mischung, mit der man dann in die richtige, wichtige Saisonvorbereitung steht. Dann hast du eine Asienreise nach Japan über eine Woche mit komplizierten Bedingungen, mit weiten Flügen, Hitze vor Ort, kannst da nicht wirklich trainieren, was machen, dann kommt die Mannschaft danach irgendwann komplett zusammen. Man hat sich aber gegen ein Trainingslager, ein richtiges, entschieden, wo wir vielleicht, ich will gar nicht unken, aber nochmal im Herbst drüber reden wollen, ob das nicht fehlt insgesamt in der Saisonvorbereitung und dann geht es 3 Wochen später auch schon ins Eingemachte. Ich glaube, dass der Wunsch von Ole Burg Richtung WM oder dann spätestens zum Trainingsstart dann schon noch den einen oder anderen Neuzugang zu präsentieren, auch ernst gemeint war und doch jetzt sich dann irgendwie zerschlagen hat. Und für Niko Kovac bedeutet das Doppel- und Dreifacharbeit.
Wo bleibt der Transfer, der zündet, ist die große Frage. Cheesy ist ein bisschen tückisch, was der hier veranstaltet. Der lässt uns nämlich nicht aus der Verantwortung, veranstaltet eine kleine Challenge und fragt, wenn ihr 60 Millionen hättet, wen würdet ihr holen? Soll ich mal kurz in Vorleistung gehen?
Ja, darfst du.
Also ist ja der Vorteil, wir können jetzt über die 60 Millionen reden. Ich muss sie weder erarbeiten noch...
Ein Spieler für den, für das Geld?
Oder? Ein Spieler, vielleicht sagt er auch, welche 3 würdet ihr holen? Aber dann wird es natürlich wieder finanziell eng. Also ich hätte 2 Kandidaten. Den einen habe ich hier schon vor langer Zeit genannt. Geht gerade auch bei der WM durch die Decke. Ist eigentlich Anforderungsprofil Borussia Dortmund durch und durch. 6er und 10er Position. Das ist Manzambi, der allerdings jetzt auch durch die WM wahrscheinlich sehr, sehr teuer gewesen ist.
Ich glaube, die 60 Millionen würdest du jetzt inzwischen auch benötigen.
Ja? Die würdest du inzwischen benötigen. Damit wäre mein 2. Elmaler eben natürlich schon mal durch. Mhm. Ich würde nur einen von den beiden kriegen, aber wenn ich es könnte, würde ich es auch holen, wenn es halbwegs vertretbar ist, weil ich bei Elmaler immer noch der Meinung bin, er ist einer, der Dinge macht und kann, die kein anderer kann. Und das ist dann eben nicht nur eine Investition in die nähere Zukunft, weil er dir weiterhilft, da bin ich sicher, sondern natürlich auch langfristig auf dem Transfermarkt.
Ja, so, das Verteidigen würde ihm Niko Kovac schon beibringen, oder?
Oder Niko Kovac wird sagen, okay, wenn ich Elmaler habe, dann muss ich irgendwelche anderen Stellschrauben bedienen, damit er ein paar Freiheiten mehr hat. Aber du hast recht, das ist natürlich von daher schon mal nicht automatisch ein Wunschspieler von Niko Kovac, bei dem Sicherheitsdenken.
Das glaube ich auch.
Ja, also ich habe jetzt 2 genannt, von denen einer eventuell am Ende finanziell dann wirklich stemmbar wäre. Habt ihr noch eine Idee?
Ja, es gibt ja einige, die auch gerne diskutiert werden. Ich glaube, Carezza ist aus Niederland wäre ein Thema. Ich glaube auch, dass Kanginli, und der wäre eigentlich mein Favorit von PSV, dem BVB gut zu Gesicht gestanden hätte. Jetzt hat er mit Korea keine wirklich spektakuläre WM gespielt, aber was er in Frankreich gezeigt hat, gerade in der Liga, war schon richtig, richtig gut. Ein Top-Fußballer, technisch stark, guter Passer, kann immer nach vorne orientiert. Hat halt dann in der Champions League relativ wenig gespielt, als dann die anderen Jungs ran durften. Dementsprechend auch unzufrieden, aber so wie es aussieht, wechselt er zu Atletico Madrid und ist dann für den BVB nicht mehr zu bekommen. Aber so ein dribbelnder Asiate, so ein Koreaner, der da wirklich die gegnerischen Abwehrreihen schwindlig spielt, der auch ein Mittelstürmer,
gute Mentalität steht.
Genau, der man Gerassi oder wer auch immer dann vorne drin steht, wirklich gut bedienen kann, der eben auch dieses Anforderungsprofil erfüllt. Ja, pressingresistent, stark am Ball, aber Blick nach vorne, Pässe ins letzte Drittel, Laufwege ins letzte Drittel, der sogar auch ein bisschen mal auf die rechte Seite ausweichen kann, kein Problem, der diesen Halbraum-Zehner zwischen den Linien wirklich gut verkörpern könnte und der halt auch es kann und es mag und liebt auch gegen den Ball ein bisschen mitzuarbeiten, was ja dann immer auch so ein Haken ist bei solchen Offensivspielern.
Ja, ein paar Vorschläge haben wir. Du hättest noch einen darüber hinaus, oder?
Nee, leider muss ich da mit dir gehen. Was heißt leider? Also ich habe Mansambi auch schon seit, das wäre auch so ein typischer BVB-Transfer, weil er einfach noch nicht bei so einem großen Club spielt und hoffentlich dann auch ein bisschen erschwinglicher ist. Also ich glaube, zu gucken, wer spielt bei PSG nicht oder nicht genug, das haben wir gehabt mit England jetzt in den vergangenen 2 Jahren, wo wir uns dann wirklich bei Chelsea bedient haben, wer da Nummer 30 war und hat selten gefruchtet, kann aber funktionieren, müsste mal von Fall zu Fall gucken, aber ich würde den Blick auf jeden Fall weiten und würde halt mal gucken, wo ist denn ein Talent? Das ist ja genau das, was die Stärke früher war. Wo ist ein Talent, was noch nicht jeder auf dem Schirm hat, wo noch nicht jeder sieht, ja, der wird innerhalb der nächsten 2 Jahre explodieren. Hat natürlich die Schwierigkeit, dass du Soforthilfen brauchst und auch Erfahrungen brauchst und das sind natürlich in der Regel Spieler, die schon bei jedem auch auf dem Radar stehen. Und wo Borussia Dortmund dann eben nicht unbedingt in der Pole-Position ist. Aber Mansambi würde jetzt vom Anforderungsprofil, was die Positionen eben anbelangt, schon ganz gut passen oder sehr gut passen. Elmala bin ich noch so ein bisschen skeptisch, kann ich deine Euphorie nicht ganz teilen.
Ich habe ihn relativ häufig kommentiert im letzten Jahr.
Ja, wir haben ihn natürlich relativ selten gesehen.
Auch gegen die Bayern, wenn er explodiert ist. Dann ist er ein einzigartiger Spieler.
Aber da haben wir, glaube ich, auch den Fall, dass da schon so viel Geld im Rennen ist und dass dann auch die Engländer irgendwann kommen und dann streichst du als Borussia Dortmund die Segel. Ja.
Dann hat er nochmal den Rückzieher gemacht. Ja, okay. Sagen wir mal so, was, glaube ich, ganz positiv ist. Es geht in der nächsten Woche los. Trainingsstart bei Borussia Dortmund, Trainingsstart bei den Frauen. Wir könnten jetzt drüber reden, wer schon dabei ist, wer noch nicht dabei ist wegen WM und. Ich glaube, das können wir alles in der nächsten Woche dann wirklich vertiefen, wenn wir die ersten Eindrücke haben vom Trainingsstart des BVB. Vielleicht haben wir bis dahin auch die eine oder andere Info, in welchen Teichen Ole Boog so angelt, ist ja die Schlüsselfrage, wir haben es heute beschrieben, die viele, viele Dortmunder Borussen in diesen Tagen beschäftigt. Dann sage ich euch beiden ein großes Dankeschön. Nächste Woche dann also eine Menge über den Trainingsauftakt bei den Profis von Borussia Dortmund. Alles das, was sich bis dahin getan hat, natürlich auch bei der WM. Wir drücken Riasson und Kobel die Daumen. Das wird natürlich nächste Woche ein Thema sein. Euch bis dahin alles Gute. Euch beiden ein großes Dankeschön. Euch eine schöne Woche und wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann und haut rein.
Tschüss.
Ciao.